Herzlich willkommen hier bei der Plattform auf Radio Free FM. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist der internationale Tag der Menschenrechte. Am 10. Dezember vor 64 Jahren hat die UN-Vollversammlung die Menschenrechte definiert, sage ich jetzt einfach mal. Und anlässlich dieses denkwürdigen Ereignis wird jedes Jahr der Tag der Menschenrechte gefeiert. Um den auch richtig zu feiern, haben wir hier sehr viele Gäste im Studio. Ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gäste und möchte es einfach mal bitten, dass sich die Gäste selber vorstellen. Mein Name ist Klaus Schmidtke und die anderen lernt ihr jetzt kennen.
Mein Name ist Urs Fichtner, ich bin hier in der Region der Sprecher von Amnesty International.
Ich bin Katrin Stern und bin für Amnesty International tätig und im Menschenrechtsbildungskreis in Ulm tätig.
Ja, mein Name ist Sasi, ich komme aus Kenia, ich bin ein Menschenrechtsverteidiger und ich kämpfe auch hier für die Menschenrechte in Ulm und Umgebung.
Ich bin Michael Schmohn und bin hier von der Empört euch Ulm-Gruppe, die zur ATTAC gehört.
Ich bin Hartmut Jöriger und bin in der gleichen Gruppe wie Michael.
Ich bin Bernd During und arbeite mit der Tibet-Initiative.
Mein Name ist Sonja Putz und ich bin auch von der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm.
Okay, jetzt habt ihr mal alle kennengelernt, die sich hier im Studio um mich rumscharen. Und unser Thema heute sind die Menschenrechte. Ihr engagiert euch alle für Menschenrechte. Warum macht ihr das? Was ist euch wichtig oder wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, sowas, so ein Thema anzugehen? Ist es persönliche Erfahrung? Ist es vielleicht, dass man mitkriegt, anderen geht es nicht so gut, mir geht es gut, ich kann was tun? Wie kommt man dazu, was zu tun?
Also ich bin auf verschiedenen Wegen dazu gekommen. Ich bin Schriftsteller und ich halte das als Schriftsteller für das interessanteste Thema unserer Zeit, weil es wohl keinen Konflikt auf diesem Planeten gibt, an dem man nicht nur ein bisschen kratzen müsste, um festzustellen, dass es ein Menschenrechtsproblem ist. Und ich glaube, das ist zumindest jetzt inzwischen nach vielen Jahrzehnten meine Erfahrung, die wahrscheinlich auch viele von euch hier teilen werden. Es ist die Arbeit an der Durchsetzung der Menschenrechte ist eine der intelligentesten politischen Aufgaben, die man überhaupt wahrnehmen kann, weil man sich hier jenseits des üblichen Streites um Weltanschauungen und Ideologien befindet. Und das macht die Zusammenarbeit mit sehr, sehr unterschiedlichen Menschen in allen Regionen auf dem Planeten möglich.
Also du sprichst ja von einer internationalen Organisation. Amnesty International arbeitet weltweit. Und du kannst vielleicht auch ein bisschen einen Überblick geben, welche Länder denn besonders positiv oder besonders negativ so erscheinen im Hinblick auf Menschenrechtsverletzungen und Durchsetzung der Menschenrechte.
Ja, internationale Menschenrechtsorganisationen sind mit Rankinglisten immer ein bisschen vorsichtig, und zwar aus dem Grund, weil sich das individuelle menschliche Leid nicht quantifizieren lässt. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, dort, wo Folter noch vorherrscht, sei es wesentlich schlimmer als dort, wo aus militärisch-strategischen Gründen Massenvergewaltigungen eingesetzt werden. Aber man kann sagen, dass wir hier in Europa es zu tun haben mit einer der letzten europäischen Diktaturen, nämlich Weißrussland, die sich im klassischen Stil auch gegenüber politischen Oppositionellen verhält. Viele politische Gefangene, Todesstrafe, Einschüchterungsversuche, Folter in Polizeigefängnissen und so weiter und so fort. Im asiatischen Raum natürlich, das erwartet aber wahrscheinlich jeder, der uns zuhört, ist es natürlich die Volksrepublik China, die aus zahllosen Gründen, die Tibet-Initiative ist heute hier, unter anderem aus der Angst auseinanderzufliegen, weil die Volksrepublik China von sehr vielen verschiedenen Ethnien und Interessen auch bewohnt wird, ein besonders brutales Regime überall dort ausübt, wo man auf politische Differenzen stößt, auf politische Kritik, auf Eigenarten von bestimmten Ethnien oder aus in Tibet dem schlichten Widerstand der Bevölkerung eines Landes dagegen, von einem großen Nachbarn einfach gefressen zu werden. Im südamerikanischen Bereich kann man heute sagen, hat sich in den letzten 20 Jahren, das war ja früher mal der Kontinent der Militärdiktaturen, relativ viel verbessert hat. Nur einer der großen Feinde der Menschenrechte, die man oft übersieht, wenn man darüber spricht, weil man manchmal nur an die bürgerlichen und politischen Freiheitsrechte denkt, Hunger, Armut, Zugang zu sauberem Wasser. Das sind Probleme, da hat sich in Lateinamerika leider nicht besonders viel verändert. Im Umweltbereich, Einschränkung der Lebensmöglichkeiten der indigenen Bevölkerung durch multinationale Konzerne zum Beispiel, ja, ist es sogar in den letzten Jahrzehnten eher schlechter geworden. Afrika, muss man sagen, ist leider, das entspricht fast dem Vorurteil in dieser Beziehung, was Menschenrechte betrifft, doch ein dunkler Kontinent. Denken wir an den nun bald jahrzehntealten Krieg, der im Kongo geführt wird, jeden Tag Menschenleben, Tausende von Menschenleben fordert, an die vielen Regime in Afrika, die Menschenrechte nicht respektieren, oft aus wirtschaftlichen Interessen, oft aus Clan-Interessen, oft weil sich bestimmte Machtgruppierungen durchsetzen mit brutalen Mitteln. Insgesamt kann man, um das nicht zu weit zu führen, sagen, etwa 2/3 der Menschheit leben nach wie vor unter Diktaturen. Probleme, die sonst ein Europäer im finsteren Mittelalter ansehen würde, wie zum Beispiel die konsequente und systematische und antrainierte Ausübung der Folter, findet man noch in etwa der Hälfte der Länder der Welt. Positive Fortschritte sieht man bei der Zurückdrängung der Todesstrafe. Als Amnesty International gegründet wurde 1961, gab es nur 8 Länder auf der Welt, die auf die Todesstrafe verzichtet haben. Heute wenden nur noch in Anführungsstrichen 58 Länder die Todesstrafe ab. Fast 150 haben sich davon abgewandt. Bei all dem Düsteren, das ich gerade geschildert habe, wollte ich damit nämlich enden. Wir alle, die wir in der Menschenrechtsarbeit in unterschiedlichen Organisationen stecken, sehen auch, es geht doch tatsächlich voran. Es gibt auch sehr, sehr viele gute Nachrichten.
Also du kannst sagen, in deiner Erfahrung hast du gelernt, dass es was bringt, sich einzusetzen und was zu verändern zu wollen.
Enorm. Bloß um nicht stundenlang zu reden, fällt es manchmal etwas schwer, Beispiele zu finden. Ich will aber ein Beispiel nennen, das, glaube ich, an Zahlen wirklich sich sehr gut festmachen lässt. Wir müssen bedenken, dass der 10. Dezember 1948 die Verabschiedung einer unverbindlichen Menschenrechtserklärung war. Ich zitiere aus dem Vorwort, Definition der UN der Menschenrechtserklärung, ein Zitat, gemeinsam anzustrebendes Ideal. Im Grunde genommen hat man vor der jahrhundertelangen Entwicklung der Menschenrechte auf den Schreibtischen der Philosophen und der Dichter und der Theologen die Menschenrechte 1948 wieder auf die Schreibtische der Dichter und der Träumer zurückgeschoben. Und dann maßgeblich auch durch den Druck von unten, man muss einfach wissen, es gibt heute 36.000 nichtregierungsabhängige Organisationen, zu Deutsch Bürgerbewegungen, Bürgerinitiativen, die allein bei den Vereinten Nationen eingetragen sind. Es gibt natürlich noch viel mehr. Durch diesen Druck von unten, Civil Society, die Zivilgesellschaft nennen das heute die Soziologen, ist es gelungen, in den meisten Ländern der Welt durch eine Unzahl von zwischenstaatlichen Verträgen, bekannt unter dem Begriff Pakte und Konventionen, nach und nach aus diesen unverbindlichen Menschenrechten einklagbares nationales Recht zu machen. Überall dort, wo man solche Verträge unterschrieben hat. Klar, Papier ist geduldig, manchmal unterschreibt man die Anti-Folter-Konvention und foltert trotzdem munter weiter, wie es in der Türkei so gewesen ist. Aber trotzdem, alleine an dieser Entwicklung, wir holen uns die Menschenrechte zurück von den Schreibtischen der Philosophen oder meinetwegen auch der Dichter und der Träumer, setzen sie in die Praxis um, machen einklagbares Recht daraus. Allein darin hat sich in den letzten Jahrzehnten ein derartiger Entwicklungssprung wie noch niemals in der Geschichte der Menschheit vollzogen.
Ja, es ist ein hohes Ziel. Die Menschenrechte sind heute unser Thema und ich würde sagen, wir lassen mal kurz ein Musikstück laufen und reden dann weiter. Der Tag der Menschenrechte. Heute am 10. Dezember 2012. Hier im Studio sind einige Gäste, die was zu dem Thema beitragen können. Unter anderem auch die Initiative Empört euch Ulm. Was macht ihr? Wie geht ihr vor? Wer ist bei euch organisiert und was sind eure Hauptschwerpunktthemen?
Ja, gute Frage. Die bei uns natürlich nicht so ausformuliert ist wie bei uns in der Gruppe, bei International oder bei Amnesty International. Bei uns muss ich das alles erst noch finden, damit wir hier eine gemeinsame Linie kriegen. Ausgangspunkt für unsere Gruppe, die auch mit ATTAC zusammenarbeitet, war eigentlich das, dass wir, und da sind wir wieder bei den Menschenrechten und auch bei der Diktatur, wie Urs das gerade erzählt hat, dass wir eben einfach der Bankendiktatur, der Diktatur der Finanzwirtschaft, der Diktatur der Parteien, uns alle einig waren, dass wir dessen überdrüssig sind. Wir waren uns einig, dass wir etwas bewegen wollten, dass wir engagiert der Gesellschaft gegenüber, uns selber gegenüber und vor allem Dingen der Nachkommenschaft zeigen wollten und wollen und dies auch immer noch tun. Wenn ich an Urs noch mal anknüpfen darf mit Diktatur und Gewalt, das hat natürlich alles irgendwo auch seine Ursache. Kriege sind in überwiegender Einigkeit bei uns irgendwo inszeniert. Aus jedem Krieg werden Mächtige noch mächtiger und Reiche noch reicher. Es ist auch ein Geschäft mit der Armut, das betrieben wird. Ich bin der Meinung, und da habe ich viele Mitstreiter in unserer Gruppe, dass das alles irgendwo Obrigkeiten und System gesteuert ist.
Also haben wir jetzt schon mal zwei große Verursacher von Menschenrechtsverletzungen gefunden. Das eine sind die politisch motivierten, also Diktaturen, Menschen, die politische Macht ausüben. Und du sprichst jetzt gerade von wirtschaftlicher Macht, die wirtschaftlichen Machtinteressen, die dazu führen, dass Kriege entstehen, beziehungsweise dass Menschen unterdrückt werden und ausgebeutet werden. Gibt es, also wir reden ja jetzt hier über die gesamte Welt. Wie sieht es denn hier bei uns regional aus? Ist es auch ein regionales Thema, Menschenrechtsverletzungen, oder passiert hier in Europa, in Deutschland, in Baden-Württemberg, in Ulm nichts?
Also mein spezielles Thema, was mich besonders interessiert, ist so, ist jetzt vielleicht gerade in diesem nahen Zusammenhang mit Urs, der von diesen schlimmen Gewalttaten gesprochen hat, nicht ganz so geschickt, aber mein spezielles Thema, was mich interessiert, ist eher so die Form psychischer Gewalttätigkeit. Und da gibt es meiner Meinung nach noch einige Dinge, die da zu verbessern wären, wenn man gerade mal an das Thema Mobbing oder so denkt. Und ja, also in den Menschenrechtserklärungen steht ja auch drin, die Würde des Menschen, und niemand darf willkürlich Beeinträchtigung seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Entsprechend dem Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ja, das ist natürlich wesentlich schwieriger, da entsprechend Regelungen zu finden, weil man da dann auch die Probleme mit der Meinungsfreiheit hat. Und das natürlich ein hohes Gut ist, ein wichtiges Gut in der Demokratie ist. Und da darf man natürlich auch keine massiven Einschränkungen einfach so machen. Das ist natürlich ganz klar. Aber ich bin der Meinung, dass die Balance zwischen der Verantwortlichkeit der Menschen füreinander in unseren westlichen Gesellschaften immer noch zu gering ist. Also wie viele Leute sterben in Vereinsamung letzten Endes, oder auch sonst, wie gehen wir sonst mit unseren Menschen im alltäglichen Leben miteinander um? Ich denke, da ist noch eine Menge Verbesserungspotenzial möglich. Ist natürlich nicht so schlimm von der Gewaltart wie jetzt Folter und andere Formen in dritter Welt vor allem oder in Tibet. Aber ja, ich denke, da gibt es auch in unserer Gesellschaft noch einiges zu verbessern. Das wäre so mein Thema zum regionalen Aspekt.
Das heißt also, dass die dritte Quelle von Menschenrechtsverursachungen quasi soziale Missstände wären. Also Menschen, die wirklich ausgegrenzt werden, sei es jetzt, weil sie Hartz-IV-Empfänger sind, weil sie arbeitslos sind, weil sie irgendwie durch das soziale Netzwerk durchfallen. Wie könnte man da ansetzen? Was für Möglichkeiten gibt es? Also wir versuchen ja hier eine der Möglichkeiten gerade auszuüben, nämlich die Aufklärung, den Menschen zu erzählen, das passiert und ihr müsst es wissen, damit ihr was dagegen tun könnt. Aber wie kann man zum Beispiel jetzt zu den Gruppen dazugekommen, wie kann man seine eigenen Ideen mit einbringen, und ja, wie offen seid ihr für alle anderen?
Also wir von Amnesty International und vom Menschenrechtsbildungskreis, wo sich mehrere NGOs und verschiedene Räte zusammenfinden, wir gehen raus an Schulen, betreiben dort Menschenrechtsbildung und sind zuerst natürlich da, um Fragen zu beantworten, dann natürlich auch dafür da, um Vorurteile auszuräumen und so weiter und einfach den Schüler bzw. auch die Lehrer und das ganze soziale Umfeld, was diejenigen dann auch betrifft, einfach in die Richtung zu schärfen, dass eben jeder Einzelne die Möglichkeit hat, seine Handlungen dahin zu richten, dass es gut wird. Jeder Einzelne hat Verantwortung für das, was er tut. Und da bringen wir den inhaltlichen Input und fordern dann natürlich auch von den Schülern ihre Handlungsmöglichkeiten raus und geben ihnen damit auch die Möglichkeit zu erkennen, was sie tun können.
Mhm. Urs hat vorher was Interessantes gesagt, finde ich, dass man das Maß des menschlichen Leides nicht vergleichen kann. Und die Initiative Free Tibet hat vorher im Vorgespräch zu mir gesagt, dieses Jahr hat sich der 93. Mensch in Tibet selbst verbrannt, um auf die Missstände, die Menschenrechtsverletzungen durch China in Tibet hinzuweisen. Erzählt doch mal ein bisschen was über die Situation in Tibet und warum macht ihr gerade Tibet? Ist das wirklich so ein krasses Thema, das so hervorsticht?
Tibet ist ein sehr krasses Thema. Dass ich mich nun ausgerechnet um Tibet kümmere, hat natürlich auch noch einen anderen Grund. Ich war zweimal im Himalaya, habe den tibetisch-buddhistischen Kulturkreis kennengelernt, habe die Leute irgendwie sehr gern gehabt. Und als ich zurückkam, da bot sich für mich an, in der Tibet-Initiative mitzuarbeiten. Ich werde manchmal, wenn wir irgendwo eine Mahnwache halten, gefragt, warum nicht dieses oder warum nicht jenes. Und dann sage ich immer, dann machen Sie das doch. Wir machen eben aus unseren Gründen Tibet.
Die Tibet-Initiative gibt es mittlerweile seit 23 Jahren und hat sich mit aus dem Grund damals gegründet, wie der Volksaufstand war, 89, der so blutig niedergeschlagen wurde. Ne? Und es ist im Prinzip wie Amnesty aufgeteilt mit Regionalgruppen, Kontaktstellen. Also es gibt in fast allen größeren Städten die Möglichkeit, sich da auch vor Ort zu informieren und mitzuarbeiten. Und natürlich auch im Internet unter www.tibetinitiative.de gibt es weitreichendste Informationsmöglichkeiten. Und auch immer sehr aktuelle, weil wir direkt unsere Informationen zurzeit von der Regierung im Exil bekommen. Das ist die Seite fayul.com und die wirklich nur höchst autorisierte und geprüfte Meldungen weitergeben. Also da kann man sich drauf verlassen, was da drin steht, das ist auch passiert.
Da kam gerade ein guter Satz, dann macht ihr das doch. Wir können uns ja nicht um alles kümmern. Es ist wirklich so, wir haben hier 7 hochmotivierte, engagierte Menschen im Studio, aber das reicht einfach nicht. Jeder sollte sich ein bisschen damit einbringen und dafür sorgen, dass unser Planet mit den Menschen, die ihn bevölkern, etwas besser umgeht. Also die Regierung unseres Planeten, die Wirtschaft unseres Planeten und auch wir in unserem persönlichen Umfeld. Ein kleines Musikstück und dann machen wir weiter. Der internationale, ganz provokante Frage, bringt es überhaupt, sich da einzusetzen?
Ja, also wir von der Tibet-Initiative haben schon von Tibetern gehört, bitte um Himmels Willen, macht weiter. Es nützt uns. Das ist also einmal das, sage ich mal, das gefühlte Ergebnis. Und zum anderen ist es tatsächlich, wenn ein Politiker aufgrund einer Unterschriftenaktion nach einem Gefangenen fragt, dann wird der medizinisch behandelt, wenn es notwendig ist. Dann hat er also doch eine Chance auf bessere, menschenwürdigere Behandlung.
Also wir haben tatsächlich die Chance als Bürger in einer Initiative, Druck auf unsere Regierung auszuüben, damit die hilft, Menschenrechte umzusetzen.
Wir haben die Chance.
Das ist eine allgemeine Erfahrung hier.
Wir haben sogar die Chance, Regierungen zu stürzen. Ich meine, darauf zielt die Menschenrechtsarbeit nicht hin. Aber in dem Zusammenhang muss man erinnern, manche Dinge entwickeln sich zu einem Prozess mit gutem Ergebnis über sehr viele Jahrzehnte hinweg. Wenn wir uns ganz genau anschauen, was hinter dem arabischen Frühling, auch wenn er teilweise gescheitert ist, steckte, was hinter der Menschenrechtsbewegung in Osteuropa steckte, die zum Berlin der Mauer die zum Fall der Berliner Mauer führte, dann stellt man fest, es gibt ein wachsendes Bewusstsein um die eigenen Menschenrechte. Und das kann politische Prozesse von unten nach oben anstoßen. Und ich würde tatsächlich so weit gehen, auf jedem Kontinent Staaten oder Staatenkomplexe zu finden, in denen der Weg eines Staates, einer Regierung sich radikal gewandelt hat, zumindest es versucht wurde, wie beim arabischen Frühling, weil die Leute sich zunehmend ihrer eigenen Rechte bewusst werden. Und das wiederum ist ein Verdienst solcher zahlloser Initiativen, denn indem man, wie ihr es zum Beispiel macht, einem tibetischen Gefangenen hilft, zeigt man ihm auch etwas über unser Bewusstsein der Menschenrechte. Das ist eine Form von Menschenrechtsbildung, ohne in eine Schule zu gehen. Ja? Und genau dieselbe Erfahrung machen wir selbstverständlich auch. Und sehen es aber auch im Alltag, das muss man noch dazu sagen, wem das jetzt zu wolkig ist, dem kann ich eine Ulmer Zahl liefern. Die Ulmer Gruppe von Amnesty International hat seit ihrer Gründung 1973 277 politisch Gefangene betreut und davon 267 rausholen können. Also nur bei 10 sind wir gescheitert in all den Jahren.
Das ist ja eine gute Bilanz. Du hast gerade auch wieder was gesagt, das mich zum Nachdenken bringt, dass viele Menschen gar nicht bewusst sind, dass sie Rechte haben. Also ich denke jetzt konkret zum Beispiel an Roma in Rumänien oder die in einer Gesellschaft leben, wo sie einfach von vornherein, von Kindesbeinen an ausgegrenzt werden, nicht zur Schule gehen können, weil sie die Sprache nicht verstehen und gar nicht in das Bewusstsein kommen, dass ihnen ja als Mensch gewisse Rechte auf Bildung, auf ein menschenwürdiges Leben zustehen. Wie sieht es in den Ländern aus? Also wir haben jetzt gerade Sassi aus Kenia, Kenia? Erzähl doch mal ein bisschen was aus Kenia, wie da das Bewusstsein der Menschenrechte ist, was die Menschen wissen über ihre Rechte und wie sie versuchen, die umzusetzen.
Also Menschenrechtsthema in Afrika ist ein ganz neues Thema. Zum Beispiel, es gibt viele Diktaturen, die sind immer noch im Regierung. Zum Beispiel, ich war damals ein Political Gefangener. In 1992, ich war ein Studentenführer in der Uni. Und damals gab es nur eine Partei in Kenia. Und es gibt keine Chance für jemanden zu sagen, dass der Präsident muss gewählt werden oder sowas. Der Präsident hat regiert vor über 30 Jahren. Und dann wir haben demonstriert, dass wir wollen eine neue Partei oder einen neuen Präsidenten wählen. Aber dann haben wir uns unter Druck gesetzt und wir haben alles im Gefängnis gelandet. Und dann habe ich auch meine Studium verloren und seitdem habe ich angefangen zu kämpfen bis jetzt. Aber das geht nicht nur um die Regierungsdiktaturen, sondern geht auch um die Macht und um Kultur. Es gibt viele Kulturen, die verletzt viele von Menschenrechten. Zum Beispiel im Moment jetzt mir in Amnesty Gruppe in Ulm. Wir arbeiten zusammen mit dem Mara River Resource Center, ein kleines NGO in Kenia, die arbeitet über Frauenrecht. Und das Hauptthema ist die Beschneidung. Also auf Englisch heißt es Female Genital Mutilation. Und das ist eine kulturelle Praxis, die vor viele Jahren. Wir haben diese in unserer Kultur gemacht. Für uns ist gut, wir feiern und wir machen alles, aber wenn so weitergeht, wenn man vergleicht mit den Menschenrechten, die Mädchen sind verletzt. durch diese Beschneidung, obwohl es eine Kultur, aber es gibt Menschenrechtsverletzungen. Und da wir versuchen, irgendwas Neues in dieser Kultur zu entwickeln, dass die Kultur, die Leute selbst können feiern, aber ohne diese Beschneidung. Und es gibt auch andere Gründe, dass bei uns Mädchen wurde verkauft, wo nur ein paar Kühe. Und das ist eine alte Kultur, dass man muss seine Frau kaufen. Und das ist unmenschlich. Das ist unmöglich in der Zeit. Also viele Länder haben so viele geändert von alten Kultur. Zum Beispiel in Europa, es gibt auch alte Kultur, aber die existiert nicht mehr. Und durch diese Probleme, wir kämpfen immer, dass wir die Leute mehr erreichen und sie sagen, dass sie haben auch Recht, um Nein zu sagen und für was Unrecht ist. Deswegen kämpfen wir bis jetzt. Also in Afrika gibt es viele verschiedene Formen von Menschenrechtsverletzungen.
Ja, die kulturelle, haben wir gerade zugelernt, ist auch eine wichtige, ja, ein wichtiger Ausgangspunkt, dass Kulturen einen Teil ihrer Mitmenschen schlecht behandeln, zum Beispiel Frauen im Islam, die kein Wahlrecht haben, die keine wirklichen Rechte haben. Wir haben vorher darüber geredet, dass ihr gerade von Amnesty International in die Schulen geht, da Aufklärungsarbeit leistet. Wie wichtig ist denn die Aufklärungsarbeit im Ausland, also jetzt gerade zum Beispiel in Kenia? Passiert da was? Wird da wirklich was gemacht? Machen das deutsche Organisationen oder muss das aus Afrika selber kommen?
Also diese Menschenrechtsarbeit geht nicht nur ins Land, sondern von dieser ganzen Weltbewegung. Also es gibt auch deutsche Organisationen, die unten arbeiten, diese Entwicklungshilfe, zum Beispiel die GTZ und viele andere Organisationen. Es gibt auch andere Organisationen von anderen Ländern, die in Kenia auch arbeiten. Aber in Kenia auch gibt es kleine Organisationen von den Menschen selbst, die kommen zusammen und denken zusammen über ein Problem und fangen an, diesen Druck zu machen. Ja. Zum Beispiel das Mara River Resource Center ist gegründet, weil wir sind getroffen. Nicht, dass wir wollen was woanders machen, sondern für uns selbst. Wir haben zusammengesetzt und gedacht, also wir müssen zusammen denken, wie können wir drucken, dass irgendwann gab eine Chance für uns frei zu sein und unsere eigene Präsident zu wählen und unsere eigene Kultur zu verändern und eine neue Verfassung zu machen, außer diese alte Verfassung von der Kolonie, das existiert vor so viel über 60 Jahren nach der Kolonie gegangen sind. Also es gibt viele Organisationen von den Leuten selbst und auch von Ausland, zum Beispiel von Deutschland.
Eine kleine Anmerkung dazu, damit wir nicht in den üblichen Fehler fallen, uns europäische Weiße dann doch ein bisschen zu arrogant zu präsentieren. Menschenrechtsbildung ist gerade in den Industrieländern durchaus vonnöten. Nicht wir sind die Klugen und die armen Afrikaner sind die Doofen, die noch nichts von Menschenrechten gehört haben. In Deutschland ist die Situation eher desaströs. 8% der Bevölkerung kennen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das wissen wir von Umfragen. Nur etwa die Hälfte aller Deutschen sind bei einer Umfrage in der Lage, auch nur ein einziges Menschenrecht zu nennen. Was peinlich unter den Deutschen ist, weil die Menschenrechte sind auch in Artikel 1 bis 19 des Grundgesetzes drin. Die kennen also nichts von beidem. Und umgekehrt gibt es ein Viertel der deutschen Bevölkerung, die im Gegenteil der festen Überzeugung ist, Menschenrechte seien noch niemals zu Papier gebracht worden. Weder in der deutschen Verfassung noch in irgendeiner internationalen Menschenrechtserklärung. Ich würde jetzt fast unterstellen, auch wenn das ein bisschen flapsig ist, dass durchschnittliche Kenianer etwas mehr über Menschenrechte wissen als durchschnittliche Deutsche. Und ich glaube, das ist kein Bildungsproblem. Als Deutscher, ich spreche jetzt mal nicht als Mitglied einer Menschenrechtsorganisation, als Deutscher und vor der deutschen Geschichte fühle ich mich bedroht von den allzu vielen Deutschen, die überhaupt keine Ahnung über Struktur und System der Freiheiten haben, die in Deutschland so notwendig sind, vor der Geschichte noch mal doppelt und dreifach, die ihre eigenen Rechte nicht kennen und deswegen auch unfähig sind, ihre eigenen Rechte zu verteidigen. Und falls es einmal gegen uns hier im Studio losgehen sollte, uns ganz bestimmt auch nicht verteidigen werden. Das ist eine Gefahr im eigenen Land, eine Gefahr hervorgerufen durch Saturiertheit. Wir kennen sie aus anderen Industrieländern auch. Wer bereits eine gewisse Epoche von Frieden, relativem Frieden und Freiheit genossen hat, gewöhnt sich so sehr daran, dass er die Wertschätzung für all das, was er besitzt, einfach wieder verliert. Und nochmal, ohne jede Rhetorik, diese Leute sind buchstäblich gefährlich und deswegen ist Menschenrechtsbildung im eigenen Land auch wirklich dringend notwendig.
Naja, das ist ein allgemeines Problem, dass Menschen, denen es gut geht, die können sich schlecht in die Lage von anderen versetzen, denen es nicht so gut geht und haben auch nicht das Bedürfnis, unbedingt was zu tun, weil mir geht's ja gut. Wir hatten vorher ein Stichwort namens Brüderlichkeit, haben das dann aber abgewandelt auf Geschwisterlichkeit. Wer mag da dazu was sagen?
Gut, ich kann halt nochmal dazu sagen, zu dem, was ich vorher gesagt habe, das Bundesverfassungsgericht definiert Gewalt als körperlich wirkender Zwang. Also da wird schon mal vom Gesetzgeber auf psychische Gewaltformen nicht direkt eingegangen. Es wird letzten Endes, ich glaube, in der Rechtsprechung dann schon beurteilt, in die Urteilsfindung mit angenommen auf jeden Fall. Aber direkt die Gesetzgebung selbst ist nur auf körperliche Formen von Gewalt ausgerichtet und die Wissenschaft sagt einfach, dass psychische Gewaltformen mindestens genauso schlimm sein können wie körperliche Gewaltformen. Mal vom Mord vielleicht abgesehen, aber sonst schon. Und von dem her ist, denke ich, auch ziemlich wichtig, eine Gesellschaft zu schaffen, die auch auf die emotionalen und sozialen Anforderungen Rücksicht nimmt, nicht nur auf die wirtschaftlichen und körperlichen Gewaltformen. Wobei das natürlich dann schwierig zu verwirklichen ist, weil das dann komplexe Themen sind, aber schwierig heißt ja nicht unmöglich.
Okay, dann würde ich sagen, ganz kurzes Stück Musik und dann geht's weiter. Ja, Tag der Menschenrechte ist heute und eigentlich sollte der jeden Tag sein. Jeden Tag sollte man versuchen, ein bisschen mehr Menschenrechte durchzusetzen oder zumindest darüber nachzudenken und darüber zu reden. Und ja, wir haben festgestellt, dass Menschenrechte bei uns als selbstverständlich teilweise angenommen werden, wobei das in unserer eigenen Geschichte noch gar nicht so lange so ist, aber 40 Jahre, 50 Jahre reichen da aus, bis man dann bequem wird. Ich möchte nochmal auf Tibet zurückkommen. Tibet als exemplarisches Beispiel. Wie funktioniert das? Was erleben die Menschen in Tibet an Menschenrechtsverletzungen? Also konkret, wie geht der Staat gegen seine eigene Bevölkerung vor?
Tibet wird wirtschaftlich ausgebeutet und wird besiedelt von einer großen Menge an Chinesen. Das heißt, die Tibeter werden zur Minderheit im eigenen Land. Außerdem, in China gilt ja die sogenannte Ein-Kind-Politik, die laut Gesetz für nationale Minderheiten nicht gelten soll. Sie wird aber in Tibet durchgesetzt. Das heißt, die Frauen werden dort radikal zwangssterilisiert. Das war einige Jahre her. Da hatten wir also auch eine große Aktion zu diesem Thema. Die tibetische Sprache wird zurückgedrängt. Es wird Amtssprache mehr und mehr Chinesisch. Das heißt, der Tibeter, der nicht Chinesisch kann, hat keine Chance, auf über eine Minimalbildung hinauszukommen und hat auch kaum eine Chance, einen Beruf auszuüben, außer eben am Rande des Existenzminimums irgendwelche kleinen Dinge zu tun. Politisch ist es so, dass ein Riesenüberwachungssystem aufgebaut wurde. Mir hat also neulich eine Bekannte erzählt, die in Lhasa war. In jeder Straßenkreuzung steht ein Überwachungswürfel, wo in alle vier Himmelsrichtungen ein Wächter schaut. Dazu gibt es noch jede Menge Fernsehkameras, die also alle irgendwelchen Brennpunkte überwachen. Das hat dazu geführt, dass 2008, als die Olympiade nach China vergeben werden sollte, dass sich da Unruhen ergeben haben in Lhasa, die teilweise auch wieder provoziert waren. Also einige Mönche, die hatten drunter die Polizeiuniform, um darauf hinweisen zu können, dass Tibeter eben Gewalt angewandt haben. Es war also nicht nur Gewalt der Tibeter.
Es war also inszeniert von der Regierung.
Zum Teil inszeniert, ja. China hat die Menschenrechte in die Verfassung aufgenommen, 2004. Aber in China wird etwas anderes darunter verstanden. China sieht als Ziel die wirtschaftliche Entwicklung und die ausreichende Versorgung der Bevölkerung. Und jeder Provinzgouverneur oder jeder Regierungs- und Verwaltungsmensch wird danach beurteilt, was bringt er wirtschaftlich für die Region und nicht, wie geht es den Leuten. Das heißt, die Rechte, die Individualrechte gehen gegenüber der wirtschaftlichen Entwicklung vollkommen unter.
Also es ist im Prinzip auch eine kulturelle Geschichte, dass China mit seinem anderen Verständnis einfach über Leichen geht und das eigene Fortkommen über alle anderen Länder stellt.
So könnte man das bezeichnen. Das hört man ja auch manchmal, wenn Regierungsmitglieder von uns in China die Menschenrechte ansprechen, dass man das eben ganz, ganz anders sieht. Ich habe aber auch gelesen, dass die Betrachtungsweise Chinas auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung, mit der Versorgung der Bevölkerung nicht im Gegensatz zu den UN-Menschenrechten stehen würde. Also irgendwie ist da eine Diskrepanz, denn es kommt etwas heraus, was China in der Betrachtung der Menschenrechte in eine Reihe stellt mit Korea und so weiter. Also Nordkorea. Mit Nordkorea, ja, muss ich sagen.
Ja, also ich denke, das ist auch ein großes Problem, gerade ein großes kulturelles Problem. Ich war erst vor kurzem auf einer Konferenz, wo es um Wahrnehmung ging, und da hatten Chinesen einen Vortrag gehalten, in dem sie chinesische Studenten und deren Wahrnehmung gegenüber dänischen Studenten und deren Wahrnehmung gestellt haben. Und das sind zwei verschiedene Arten von Menschsein. So kam es rüber. Der Chinese lebt in einer Gemeinschaft, und für den ist seine Mutter, seine direkten Verwandten wesentlich wichtiger wie die Leute, die ein bisschen weiter weg sind, wohingegen die Dänen Individuen sind, für die eine Mutter bestenfalls ein guter Freund ist oder einen gleichen Stellenwert hat wie ein guter Freund. Das sind natürlich Grenzen, die global da sind, dass jedes Land eine eigene Kultur hat. Inwieweit können wir als Europäer überhaupt mit unseren Vorstellungen von Menschenrechten jetzt da reingehen und sagen, wir haben es erfunden, wir sind die Guten, so wie du es vorher gesagt hast, Urs?
Ja, aber ich würde in diesem Fall dann doch widersprechen. jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Das ist ein Menschenrecht. Glaubst du wirklich, du findest irgendwo eine Kultur auf diesem Planeten, wo die sagen, nein, nein, das wollen wir nicht haben? Also, die Menschenrechte an sich sind nicht eurozentristisch, sondern der Streit, der zum Beispiel auch, das stimmt, mit der unterschiedlichen kulturellen oder politischen Wahrnehmung von Chinesen etwas zu tun hat, der lässt sich vielleicht etwas deutlicher erklären mit einer Auseinandersetzung zwischen den bürgerlichen und politischen Freiheitsrechten. Da kann man sagen, ja, deren Herkunftsland ist wohl die europäische Philosophie und den wirtschaftlichen und sozialen Rechten. Ich will nicht behaupten, dass die Volksrepublik China ein Musterland der wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte ist, aber das ist der Bereich, den sie akzeptiert. Und der Bereich der bürgerlichen und politischen Rechte, und hier verwechselt man das dann zu schnell mit den Rechten des Individuums, ja klar, hat was miteinander zu tun, das ist der, der aus politischen Gründen dort ignoriert wird. Ja. Nur, wir Europäer in unserer Selbstkritik gehen auch manchmal etwas zu weit, wenn wir das Wort Kultur begreifen. Schauen wir uns die chinesische Kultur oder überhaupt die asiatischen Kulturen doch tatsächlich mal an. Wenn es im Zusammenhang mit Menschenrechten geht, was ist das für eine Kultur? Eine jahrtausendealte Kultur der Despotie, in der immer eine winzige Gruppe versucht hat, die gesamte Bevölkerung zu beherrschen. Und das hier nun einfach unter den, wenn man dort versucht, mit Menschenrechten gegen diese Kultur der Despotie anzukämpfen, das unter den Verdacht eines europäischen Kulturimperialismus zu stellen, wie es die Chinesen ja so wahnsinnig gerne tun, das heißt unbedenklicher Umgang mit dem Kulturbegriff. Es ist mir vollkommen egal, eine wie viel tausendjährige Kultur der Tyrannei ein Tyrann oder ein tyrannischer Staat besitzt. Pardon, aber auf solche Art von Kultur scheiße ich als Menschenrechtler und betrachte den Kulturbegriff hier nicht. Die anderen Beispiele, die du genannt hast, sind wesentlich ernster zu nehmen. Das heißt, den eigenen Clan, die eigene Familie, Sippe, Dorf in den Vordergrund zu stellen und dies dann auch mit Zähnen und Klauen unter Umständen gegen die Interessen der restlichen Gesellschaft oder des Nachbardorfes zu verteidigen. Aber nun, das hat eine andere Ursache. Die Ursache, da würde ich auch den Kultur- oder Traditionsbegriff nur mit Mühe anwenden wollen, weil der bei uns ja positiv besetzt ist, der hat etwas damit zu tun, dass diese Leute unter den Tyranneien Asiens in den letzten paar tausend Jahren auch darauf angewiesen waren, sich selber zu verteidigen. Denn der Staat hat ausgebeutet, der Staat hat Kriege geführt, der Staat hat eine unendlich reiche Aristokratie gefüttert auf Kosten des Volkes. Und da waren Teile der Bevölkerung nun mal darauf angewiesen, sich mit Hauen und Stechen auch gegen die gesamte Umgebung zu verteidigen. Und davon haben wir heute auch noch Reste. Also, langer Rede, kurzer Sinn, was ich sagen will. Europäische Selbstkritik finde ich klasse und praktiziere sie so oft wie möglich. Aber Menschenrechte für Kulturimperialismus zu halten, ist Quatsch. Man lese sie doch einfach und überlege sich dann, ob irgendjemand diese Rechte nicht haben will. Bei meinen Reisen auf diesem Planeten ist mir noch niemand begegnet, dem ich einen Menschenrechtsartikel vorgelegt habe und der mir dann geantwortet hat, nö, will ich nicht.
Gut. Was mir jetzt noch einfällt zu den Menschenrechten, ein wesentlicher Bestandteil scheint ja der Zusammenhang zwischen Demokratie und den Menschenrechten zu sein. Und gerade in Ländern, wo die Demokratie nicht so funktioniert, werden die Menschenrechte auch nicht so ernst genommen. Wir haben zwar ja, die Demokratie in Deutschland, aber jetzt möchte ich nochmal auf meine Aussage von vorher zurückkommen. Was bringt es, wenn ich mich engagiere? Sag nochmal ganz konkret dem Hörer draußen, wie er sich engagieren kann und was es dann wirklich auch bringt.
Ja, also wir von Empört Euch Ulm Attack sind natürlich über jeden froh, der sich mit engagiert, der sich mitbewegt fühlt und der etwas bewegen will. Denn nur im Gemeinsamen werden wir etwas erreichen können. Ich möchte eigentlich nur mal ganz kurz auf die Demokratie eingehen. Die sehe ich in unserem Land oder hierzulande so nicht mehr gegeben. Ich denke, uns wird unheimlich viel übergestülpt und wir laufen wie Herdentiere hinterher und vergessen auch in Bezug wieder auf die Menschenrechte, dass wir geboren wurden, um zu leben und nicht wie der Hamster im Hamsterrad zu funktionieren. Auch bei uns herrscht massive Ausgrenzung statt Integration. Man sieht es an der Arbeitslosen, man sieht es an dem Hartz IV, man sieht es in vielen Bereichen. Und man sieht auch die Unterwürfigkeit, die uns antrainiert und anerzogen wurde, statt dass wir uns endlich mal auf die Selbstständigkeit, auf die Eigenverantwortung wieder besinnen und sagen, wir wollen als freie Menschen, denn über Freiheit und Selbstverwirklichung wird bei den Menschenrechten, bei den 30 Artikeln unheimlich viel gesprochen und geschrieben, dass wir das in die Praxis umsetzen möchten. Und ich denke, das liegt an jedem, dass er hier mitmacht, dass er sich engagiert, dass er sich zeigt, dass er es im Bekanntenkreis, im Freundeskreis kundtut, dass er sich in soziale Netzwerke mit einklingt. Und dann denke ich schon, das, was geht.
War jetzt ein guter Schlusssatz. Es liegt an jedem. Also jeder hat was zu tun und ich hoffe, dass die Sendung für euch draußen interessant war und ihr ein bisschen was dazugelernt habt. Ein Nachtrag kommt noch.
Ich möchte nur einen Satz zum Mitmachen sagen. Wir haben heute nämlich noch eine Veranstaltung vor und da könnt ihr gleich alle mitmachen, wenn ihr wollt. Und zwar um 18.30 Uhr im Haus der Begegnung gestalten wir alle Jahre zum Tag der Menschenrechte das Friedensgebet, das von allen Religionen Ulms, also gestaltet wird und abwechselnd und eben einmal im Jahr von der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm. Und ihr seid herzlich willkommen.
Okay, dann bleibt mir jetzt nur noch mich zu bedanken bei meinen Gästen. Es waren Sonja Putz, David Sasi, Urs Fichtner, Hartmut Jäger, Bernd Turing, Michael Schmohn und Sasi. Dein Nachnamen weiß ich nicht.
Sasi.
Sasi, nur Sasi?
David Sasi.
David Sassi, okay, David. Mein Name war Klaus Schmidtke und zwar heute, oder es ist heute immer noch der Internationale Tag der Menschenrechte. Das war die Plattform für heute. Ihr könnt es im Internet nachhören. Bis die Tage.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 100.